ein Schnitt. Das heißt also, das ist ja die Aussage, die sie ihrem Vater sagen sollten. Und ihre Aussage, die sie ihrem Vater sagen sollten, das haben sie natürlich erst gemacht, nachdem sie zurückgekehrt sind. Das heißt also, mittlerweile sind sie zurückgekehrt, aber das gehört zur, zum Stil des Korans, dass manchmal Passagen ausgelassen werden, die klar und deutlich sind. Es ist logisch, dass sie mittlerweile zu ihrem Vater zurückgekehrt sind. Deswegen fällt dieser Teil, wurde dieser Teil weggelassen. Und deswegen heißt es direkt, er sagte Jakob als Antwort auf die Aussage, die sie gemacht haben, im Auftrag ihres Bruders, der in Ägypten zurückgeblieben ist. Er sagte, nein, Jakob, nein, vielmehr habt ihr euch selbst etwas eingeredet. Es gilt, schöne Geduld zu üben, und vielleicht wird Allah sie mir alle wiederbringen. Er ist der Allwissende und Allweise. Natürlich, liebe Geschwister, die Aussage, vielmehr habt ihr euch etwas selbst eingeredet, das heißt, er will damit sagen, dass der Diebstahl, den ihr eurem Bruder, eurem Halbbruder vorwerft, ist eine Einredung und ist keine Wirklichkeit, ist nicht die Wahrheit, und es wird sich herausstellen, dass es auch nicht die Wahrheit ist. Es gilt, schöne Geduld zu üben, aber und natürlich die schöne Geduld, warum? Weil Ya'qub a.s. Allah alleine weiß, welchen Kummer ihn getroffen hat, nachdem er seinen ersten Sohn verloren hat, in Anführungsstrichen. Und Allah weiß, wie viele Jahre vergangen sind. In der Zwischenzeit werden wir gleich eine Überlieferung dazu hören. Das heißt, wie viele Jahre ein Vater wie Ya'qub seinen Sohn Yusuf nicht mehr gesehen hat. Und danach passiert das Gleiche noch einmal mit einem zweiten Sohn und sogar mit einem dritten Sohn. Warum? Weil er sagte, vielleicht wird Allah sie mir alle wiederbringen, sie alle. Denn der eine ist ja auch zurückgeblieben. Insofern ist Yusuf Benjamin und der dritte von ihnen, alle drei sind zurückgeblieben. Das ist etwas, was sicherlich große Kummer und große Trauer bereitet, wie wir gleich in den folgenden Aya sehen werden. Er sagte, es gilt, schöne Geduld zu üben. Schöne Geduld, liebe Geschwister, ist diejenige Art von Geduld, bei der man Allah subhanahu wa ta'ala zum Ausdruck bringt, dass man einverstanden ist und zufrieden ist mit seiner Bestimmung. Das ist eine Geduld, bei der man sagt, Alhamdulillah, ich bin zufrieden mit dem, was Allah für mich bestimmt hat. Auch wenn Allah subhanahu wa ta'ala mir diese schwere Situation gegeben hat, ob das jetzt der Verlust eines Kindes ist oder eine Krankheit ist oder irgendeine andere Katastrophe ist, der Muslim gibt sich zufrieden mit der Bestimmung Allahs. Denn es bleibt ihm auch nichts anderes übrig, denn Allah Azza wa Jal hat das, was dir, lieber Bruder, passiert, bei sich geschrieben in einem Buch, bevor er Himmel und Erde erschaffen hat, und zwar 50.000 Jahre vorher, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns mitgeteilt hat. Insofern ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala geschrieben hat, ist genau das, was geschehen muss. Und du wirst diese Sache nicht verändern können. Aber was du kannst, ist, du kannst dich zufrieden geben mit dem, was passiert, aber du kannst auch, Gott bewahre, klagen, und du kannst auch deine Unzufriedenheit zum Ausdruck bringen und sagen, warum ausgerechnet ich, und deine Unzufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala zum Ausdruck bringen. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Wenn du das machst, dann hast du eben diese Geduldsprobe nicht bestanden. Und es gibt aber nicht nur Bestehen und Nichtbestehen, sondern man kann sich auch verbessern. Das heißt also, wenn du weißt, dass du ein Problem hast, kannst du ab jetzt dir sagen, ich bin mit Allah als meinem Herrn zufrieden, mit der Religion des Islam als Religion und mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Propheten, oder ich bin zufrieden mit der Bestimmung Allahs und bittest Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung für das, was du in deiner Vergangenheit geäußert hast. Denn niemand weiß, lieber Bruder, liebe Schwester, niemand weiß, welche große Belohnung dich erwartet für die Geduld, die du übst für Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er dich mit einem Schicksalsschlag heimgesucht hat. Es gibt Überlieferungen, die allerdings nicht authentisch sind, über Ya'qub a.s., welche Belohnung ihn erwartet für diese Geduld, die er ausgeübt hat mit seinen eigenen beiden Kindern. Aber es reicht uns, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim gesagt hat, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Das heißt also, Allah subhanahu wa ta'ala lässt denjenigen Menschen, die geduldig sind, ihren Lohn zukommen, ohne zu messen. Ohne zu messen. Das heißt, auch ohne abzurechnen. Das heißt, diejenigen Menschen, die geduldig sind, Allah subhanahu wa ta'ala wird mit ihnen am Tag der Auferstehung nicht abrechnen. Und das ist natürlich ein Geschenk, dessen Gleichen es nicht gibt. Denn die Menschen am Tag der Auferstehung, sie alle werden Angst haben, sie alle werden zittern und sie alle werden in ihrem Schweiß gebadet stehen, im wahrsten Sinne des Wortes, und darauf warten, bis sie das Buch in ihre rechte und oder Gott bewahre, in die linke Hand bekommen und bis die Waagschalen aufgestellt werden und ihre Taten, die sie gemacht haben, abgewegt werden. Und wenn sie wenn dir aber gesagt wird, hör mal zu, du brauchst, bei dir wird nicht abgerechnet werden, du brauchst nicht abgerechnet, deine Sünden sind dir vergeben, dann ist das ein Geschenk und ein Sieg, dessengleichen es überhaupt nicht gibt. Aber Jakob sagte, aber vielleicht wird Allah sie mir alle wiederbringen. Im Koran heißt es, عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا. Und das Wort vielleicht, عَسَى, sagen die Tafsir-Gelehrten, bedeutet in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala nicht vielleicht, sondern bestimmt. Und deswegen könnte man das eigentlich direkt in den Text einarbeiten. Weil was ist denn eine Übersetzung, ist denn eine Übersetzung des Koran etwas anderes als eine Erläuterung des Koran, Karim? Eine Übersetzung ist zweifellos eine Art Erläuterung des Koran, okay? Vielleicht nicht im klassischen Sinne, wie wir es verstehen, aber der Übersetzer versucht ja, die Bedeutungen wiederzugeben, die Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen hat. Und deswegen ist eine Übersetzung per Definition ist ein Tafsir. Okay? Auch wenn es nicht ist in dem klassischen Sinne, wie wir es verstehen normalerweise. Deswegen könnte man direkt sagen, bestimmt wird Allah sie mir alle wiederbringen. Er ist ja der Allwissende und der Allweise. Das heißt, hier zeigt sich das große Gottvertrauen Jakobs a.s. dass er davon überzeugt ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala diesen Kummer und diese Trauer, die in seinem Herzen ist, kennt. Und dass er dafür sorgen wird, dass er diese Kummer, diesen Trauer wegmachen wird. Und das ist zweifellos ein Zeichen Gottvertrauens von Jakob a.s. Weil er weiß ja nicht, wie das geschehen soll. Aber er weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Allwissende ist. Er sagt, er ist ja der Allwissende. Das heißt, er kennt meine Unfähigkeit. Er kennt mein Bedürfnis. Er weiß, wie er meine Kummer und meine Trauer wieder wegnehmen kann. Und er ist der Allweise. Das heißt, all dies, was mir geschieht, all diese Prüfungen, die mir geschehen, all diese Heimsuchungen, die ganze Trauer und alles, was mir passiert ist, auch meine eigenen Kinder, die eine List geschmiedet haben gegen mich und gegen meine anderen Kinder, all dies ist Teil seines Planes, subhanahu wa ta'ala, er ist al-Hakim. Es gibt nichts, was geschieht, ohne dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der das bestimmt hat und derjenige ist, der es geplant hat und er darin Weisheit gesteckt hat. Wer sie kennt, kennt sie und wer sie nicht kennt, kennt sie eben nicht. Daraufhin kehrte er sich von ihnen ab. Das heißt, Jakob kehrte sich von seinen neun Kindern ab und sagte, Ya Asafa ala Yusuf, O mein Kummer um Yusuf, und seine Augen wurden weiß vor Trauer und so hielt er seinen Kummer zurück. Jakob a.s. war trauriger, als man sich es vorstellen kann. Und um diese Trauer, oder wir erkennen wieder an dieser Geschichte von Jakob, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wie er am Anfang Surat Yusuf gesagt hat, dass er uns die besten Geschichten erzählt. نحن نقص عليك أحسن القصص. Wir erzählen dir die besten Geschichten. Die besten Geschichten in jeglicher Hinsicht. Hast du schon einmal gesehen, dass jemand vor Trauer blind wird? Hast du schon einmal gesehen, dass jemand vor lauter Tränen, dass eben diese, dass die weiße Farbe in seinen Augen überwiegt und die schwarze Farbe die Pupille verdrängt, sodass er blind ist und nichts mehr sehen kann? Das ist eine Trauer, liebe Geschwister, ist eben das Maximum an Trauer, was man sich vorstellen kann. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten damit geprüft. Und das ist eben diese Paradoxie, die wir oft nicht begreifen können und verstehen können, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala einen Diener liebt, dann prüft er ihn eben hart. Warum? Weil er weiß, dass dieser Diener, weil Allah liebt den Diener sowieso nur, warum? Weil der Diener Allah subhanahu wa ta'ala liebt. So logisch. Allah subhanahu wa ta'ala liebt nur die Gottesfürchtigen. Allah liebt nur die Gläubigen. Allah liebt dich, je mehr Glauben du hast, je mehr Iman du hast, je mehr Gottesfürchtiger du bist. Und deswegen weiß er, dass dieser gläubige Diener diese Prüfung Allah subhanahu wa ta'ala auch bestehen kann. Und deswegen prüft er ihn. Denn von nichts kommt nichts. Das heißt, wenn du die höchsten Stufen im Paradies haben möchtest, musst du auch die schweren Prüfungen bestehen. Und schaut euch an, wie Ya'qub hier geprüft worden ist. Und deswegen, wer den Koran liest und wer etwas Schlechtes getroffen ist und er liest solche Suren, während er das verinnerlicht, ihm werden diese ganzen Prüfungen, die ihm passiert sind, leicht fallen. Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm seine Brust erweitern, sie wird nicht mehr beklommen sein. Er wird ihm die Traurigkeit wegnehmen, weil er weiß, es gibt Leute, die sind noch stärker geprüft worden und nicht aus Strafe, sondern aus Liebe von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist, wie gesagt, die Paradoxie, die es zu verstehen gilt, aber sie erkennen wir im Koran wieder. Es gibt niemanden, der mit Krankheit geprüft worden ist, wie Ayyub alayhi salatu wassalam. Ja? Es gibt keine Menschen, die, was die Da'wa angeht, geprüft worden sind, wie die Gesandten, die Propheten Allahs, die Gesandten, die zu Völkern geschickt worden sind, um sie zum Islam einzuladen. Allahu a'lam, was sie alles an schlimmen Dingen gesehen haben oder was, wie man ihnen entgegnet ist mit Worten und mit Fäusten und mit Ähnlichem, wie wir aus dem Koran al-Karim und aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam deutlich erfahren. Deswegen Allah subhanahu wa ta'ala zeigt uns im Koran die besten Geschichten in jeglicher Hinsicht. Egal was dir passiert, du wirst im Koran finden ein Beispiel, das besser und glanzvoller und edler und gewaltiger ist als das, was du selbst erlebst. Und er kehrte sich von ihnen ab und sagte, oh mein Kummer und Yusuf. Und seine Augen wurden weiß vor Trauer, das heißt blind vor Trauer. Und so hielt er seinen Kummer zurück. Das heißt, auch in dieser gewaltigen Prüfung, die Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten Ya'qub auferlegt hat, zeigt uns Ya'qub alayhi salam. Er ist uns ein Vorbild, wie man mit Kummer und Trauer umzugehen hat. Und was? Er hält den Kummer zurück. Er hält den Kummer zurück, sodass er ihn niemandem gegenüber äußert, außer Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Der Mensch, natürlich durch seinen Kummer, er wird traurig und er weint vielleicht. Und man erkennt es ihm an, dass er nicht gerade fröhlich und glücklich ist. Aber das ist eine Sache. Die andere Sache ist, ob man sich beklagt bei einer Person, ob man sich beschwert bei einer Person, ob man sich auslässt bei einer Person, dass man sich beschwert über seine eigene Situation, mir ist wieder das passiert, mir ist wieder das passiert, mir ist wieder das passiert, in der Art, dass man unzufrieden ist mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala für einen bestimmt hat. Und sie erkannten das natürlich, wie gesagt, sie erkannten, dass er traurig war. Und deswegen sagten seine Kinder zu ihm, bei Allah, du hörst nicht auf, Yusufs zu gedenken, bis du hinfällig geworden bist oder zu denen gehörst, die umkommen. Das heißt, sie sagen ihm, pass auf, wenn du so weitermachst mit deiner Trauer, sie wird dich noch umbringen. Sie wird dich entweder kurz davor bringen, noch kurz bevor du sterben wirst, umkommen wirst aufgrund deiner Trauer, oder vielleicht sogar, du wirst an deiner eigenen Trauer umkommen. Deswegen hör auf. Aber er sagte, alayhi salatu wassalam, ich klage meinen unerträglichen Kummer und meine Trauer nur Allah allein. Und ich weiß von Allah, was ihr nicht wisst. Ich klage meinen unerträglichen Kummer und meine Trauer nur Allah allein vor. Und deswegen, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber kannst du deinen Kummer und deinen Trauer gegenüber äußern, aber nicht in der Art, dass du unzufrieden bist, sondern in der Art, dass du Allah subhanahu wa ta'ala darum bittest, dass er diese Kummer und Trauer wegnimmt, dass sie dein Problem löst. Denn wer außer Allah subhanahu wa ta'ala wird dir das wegnehmen? Wer außer Allah subhanahu wa ta'ala kann, wenn, nachdem du traurig geworden bist, Glückseligkeit in dein Herz setzen. Niemand. Und hier sehen wir eine der Weisheiten der Prüfungen Allahs subhanahu wa ta'ala. Und zwar ist es, damit Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen dazu bringt, zu Allah zurückzukehren. Den Menschen dazu bringt, sich Allah zuzuwenden. Den Menschen dazu zu bringt, sich nur Allah subhanahu wa ta'ala ganz alleine zuzuwenden. Ikhlas. Ich klage meinen unerträglichen Kummer und meine Trauer nur Allah allein. Und das gehört zur Vollkommenheit des Tawhid. Und das ist das Beispiel, was wir hier lesen und ein Vorbild für uns und für alle Menschen bis zum Tag der Auferstehung. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, er sagte, كان منذ خرج يوسف من عند يعقوب إلى يوم رجع ثمانون سنة لم يفارق الحزن قلبه يبكي حتى ذهب بصره والله ما على الأرض يومئذ خليقة أكرم على الله من يعقوب عليه السلام. Hört euch an, Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, einer der Tabi'in, möge Allah subhanahu ihm barmherzig sein, er sagte, zwischen dem Zeitpunkt, an dem Yusuf seinen Vater Jakob verlassen hat, bis zu dem Tag, an dem er zurückgekehrt ist, das heißt bis zum Tag, an dem sie wieder sich getroffen haben offensichtlich, sind 80 Jahre vergangen. Sind 80 Jahre vergangen. Er sagte, rahimahullah ta'ala, die Traurigkeit war die ganze Zeit in seinem Herzen. Die Traurigkeit war die ganze Zeit in seinem Herzen. Er weinte, bis er sein Augenlicht verlor. Und dann sagte er den entscheidenden Satz von dem allen, ich schwöre bei Allah, zu jenem Zeitpunkt, das heißt zur Zeit, an dem Jakob gelebt hat, ich schwöre bei Allah, zu jenem Zeitpunkt gab es auf der Erde kein Geschöpf, das Allah lieber war als Jakob a.s. Kennst du ein Geschöpf, das 80 Jahre lang auf die Probe gestellt wird, in Traurigkeit, weil ihm ein Kind, nie zwei, sogar drei Kinder genommen werden? Liebe Geschwister, gewaltigere Beispiele für Menschen, die geprüft werden von Allah subhanahu wa ta'ala, gibt es nicht, als die es im Koran Karim gibt. Menschen, die mehr Geduld gezeigt haben, als die Propheten, die Allah subhanahu wa ta'ala zu uns zu Vorbildern gemacht hat, gibt es zweifellos nicht, liebe Geschwister. Und als Hinweis darauf, auch für die Geschwister, die vielleicht Arabisch sprechen, in der 86. Aya sagt er ihnen, ich klage meinen unerträglichen Kummer, auf Arabisch Beth. Manche Sprachwissenschaftler haben darauf hingewiesen, dass das Wort Beth, was hier im Deutschen mit unerträglichen Kummer übersetzt worden ist, das gleiche bedeutet eigentlich wie Trauer, nur es ist von solch großer Trauer, dass man es normalerweise anderen gegenüber zeigt. Das heißt, es ist so große Kummer, dass andere es mitbekommen und dass man es anderen gegenüber äußert. Aber trotzdem hat es Jakob a.s., also nur seinem eigenen Herrn gegenüber, subhanahu wa ta'ala, geäußert. Und so kommen wir zu der 87. Aya, wo Jakob a.s. die Hoffnung auf seinen Bruder und seine Kinder nicht aufgegeben hat. Und so sagte er, O meine Kinder, und er schickte sie noch einmal los, geht und erkundigt euch über Yusuf und seinen Bruder. Geht und erkundigt euch über Yusuf und seinen Bruder. Schaut also, was mit ihnen geschehen ist. Und gebt nicht die Hoffnung auf das Erbarmen Allahs auf. Nach 80 Jahren. Gebt nicht die Hoffnung auf das Erbarmen Allahs auf. Es gibt die Hoffnung auf das Erbarmen Allahs nur das ungläubige Volk auf. Das Erbarmen Allahs oder auch die Errettung Allahs subhanahu wa ta'ala. Und das Erbarmen Allahs, der gläubige Mensch gibt es aber die Hoffnung nie darauf auf. Denn der gläubige Mensch weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu allem imstande ist und dass Allah subhanahu wa ta'ala jedes Problem beseitigen kann. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala jede Sünde vergeben kann und jede Krankheit heilen kann. Und spätestens, wenn wir gestorben sind, werden wir das, was wir an Kummer in diesem Leben erlebt haben, als einen, vielleicht als einen Witz empfinden. Und Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, beziehungsweise berichtet uns als Aussage von Ja'qub, dass das Aufgeben, das Verzweifeln, das Aufgeben auf die Hoffnung, auf die Barmherzigkeit Allahs, dass es eine Eigenschaft der ungläubigen Menschen ist. Denn warum? Derjenige, der die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit aufgibt, das sind diejenigen Menschen, die im Höllenfeuer sind. Die wissen, dass sie nie wieder daraus rausgehen werden. Das sind die Menschen, die die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit aufgeben. Aber die gläubigen Menschen, sie sind ja überzeugt von dem Namen Allahs. Und zu ihnen gehört Ar-Rahman, der Al-Abam. Und deswegen werden sie die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit nie aufgeben. Selbst wenn sie im Höllenfeuer sind, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Hoffnung, liebe Geschwister, außerdem ist eine Eigenschaft oder etwas in uns, was Anstrengung und Handeln zur Folge hat. Derjenige Mensch, der Hoffnung hat, das ist derjenige Mensch, der handelt. Und das ist derjenige Mensch, der sich anstrengt und bemüht. Aber derjenige Mensch, der aufgibt, das ist genau das Gegenteil. Er wird sich weder anstrengen, noch wird er handeln. Deswegen ist das keine Eigenschaft eines gläubigen Menschen. Und so heißt es in der letzten Aya, als sie wieder bei ihm eintraten, sagten sie, als sie, das heißt die neuen Geschwister, bei Yusuf a.s. eintraten, und zwar zum dritten Mal nun, sagten sie, O hoher Herr, Ayyuhal Aziz, Unheil ist uns und unseren Angehörigen widerfahren. Wir haben nur Ware von geringem Wert gebracht, so gib uns dennoch volles Maß und gib es uns als Almosen. Allah vergilt denjenigen, die Almosen geben. Sie sagten, O unser Herr, O hoher Herr, Unheil, das heißt Hunger, Dürre oder vielleicht auch das Problem, was ihnen passiert ist, ist unseren Angehörigen widerfahren. Und wir haben nur Ware von geringem Wert mit uns gebracht. Das heißt Ware, die unverkäuflich ist. Ware, die eigentlich keinen interessiert. So gib uns trotzdem volles Maß und gib es uns als Almosen. Gib es uns als Almosen. Das Wort es hier in der Übersetzung steht in Klammern, weil das im Arabischen nicht drin steht. Im Arabischen steht eigentlich nur, gib uns Almosen. Gib uns Almosen. Und deswegen haben manche Gelehrte gesagt, und es wird überliefert über Ibn Jureyj, er sagte, gemeint ist mit dem Almosen Benjamin a.s. Das heißt, gemeint ist mit dem Almosen der Halbbruder von Yusuf a.s. Das kann sein. Das heißt, entweder kann es bedeuten, dass Almosen ist die Differenz, die sie bekommen an Nahrung. Denn die Nahrung ist nicht viel wert. Also sie sollen aber trotzdem volles Maß bekommen. Und das volle Maß ist eben die Differenz des vollen Maßes, das, was ihnen eigentlich also nicht zusteht, das ist eben eine Art Almosen, oder dass sie einfach den Sklaven, den sie bei sich haben, ihnen bitte wieder schenken oder zurückgeben sollen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, oder sie beendeten ihre Aussage mit den folgenden Worten. Allah vergilt denjenigen, die Almosen geben. Inna Allaha yajzil mutasaddiqin. Allah vergilt denjenigen, die Almosen geben. Und diese Aussage wirkt nämlich, liebe Geschwister, bei den gläubigen Menschen untereinander. Der gläubige Mensch, du kannst sein Herz erreichen mit den Worten Allahs und mit den Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der gläubige Mensch, du sagst ihm, stopp, Allah hat hier das und das gesagt. Er sagt, okay, stopp, ich akzeptiere das. Dem gläubigen Herz sagst du, ach, ich spende etwas, denn dann erwartet dich eine Belohnung, von der du nicht einmal träumen kannst. Der gläubige Mensch gibt es her. Aber unter den Gläubigen untereinander, weil der gläubige Mensch lässt sich auch nicht betrügen. Deswegen heißt es in einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sinngemäß übersetzt, der gläubige Mensch lässt sich nicht an der gleichen Stelle zweimal stechen. Das heißt, der gläubige Mensch kann sein, er wird einmal reingelegt, aber er lässt sich von der gleichen Person nicht ein zweites Mal reinlegen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen für eure Anwesenheit. Wir haben natürlich ein paar Lektionen, die wir aus diesen Dingen, aus diesen Ayat, die wir gerade eben vorgelesen haben, profitieren. Unter anderem, dass vertrauliche Gespräche zu führen, obwohl andere Personen anwesend sind, in dringenden Fällen erlaubt ist, wie sie gemacht haben. Aber wir haben ja einmal gelernt, dass wir normalerweise, wenn man eine Gruppe ist, ist es nicht schön, dass wenn zwei Leute sich zurückziehen, um etwas zu besprechen, das macht man nicht demonstrativ vor anderen, denn das führt dazu, dass die Herzen auseinandergehen, zweifellos, wenn du denkst, dass dein Bruder etwas über dich vielleicht sagt. Aber in dringenden Fällen ist das offensichtlich erlaubt. Und zweitens lernen wir die Wichtigkeit von Versprechen, dass man sie dringend einhalten muss, denn sonst Allah subhanahu wa ta'ala wird dich in diesem Leben zur Rechenschaft ziehen, noch vor dem nächsten Leben. Sie waren beim ersten Mal nicht ehrlich und so sind sie beim zweiten Mal auch auf ihr eigenes, so konnten sie im zweiten Mal ihr eigenes Versprechen nicht mehr einhalten. Drittens lernen wir, dass es zur Vollkommenheit des Tawhid, das heißt zum Glauben an, zum Einheitsbekenntnis Allah gegenüber gehört, dass man sich bei Allah subhanahu wa ta'ala alleine beschwert über die Situation, die sowieso er nur subhanahu wa ta'ala ganz alleine lösen kann. Drittens oder viertens lernen wir, dass starker Kummer sogar zur Krankheit führen kann. Also sollte man also versuchen, seinen Kummer zu sänftigen, indem man Koran liest und verinnerlicht. Wir sehen hier diese Sachen, von die sie hier erfahren haben, sind Dinge, die helfen zur Heilung. Der Koran ist eine Heilung, auch für solche seelischen Sachen. Aber man muss auch verinnerlichen, was dort geschrieben steht. Und fünftens, es gehört zu den Eigenschaften der gläubigen Menschen, dass sie die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala niemals aufgeben. Welche Sünde auch immer du begangen hast, welchen Fehler auch immer du begangen hast, egal wie schlimm die Sünde ist, es gibt keine Sünde, die so schlimm ist wie der Schirk. Und auch den Schirk vergibt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man ihn aufrichtig um Verzeihung bittet. Insofern ist alles andere, was dir in deinem Leben passiert ist, auch wenn es noch so groß klingen mag, geh zu einem Gelehrten und sag ihm, was dein Problem ist. Und du wirst eine Lösung für dieses Problem finden können. Und das sind die Sachen, die wir heute erwähnen wollten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.